Aber im Nachhinein kann ich sagen, dass es schon massiv dazu beigetragen hat, dass sich auch mein Leben halt dann in den nächsten Folgejahren halt total geändert hat. Und dann auch, dass es dazu beigetragen hat, dass ich heute hier so sitzen kann und dass es mir wieder so gut geht zumindest, dass ich auch wieder essen kann, relativ normal auch essen kann und auch wieder relativ normal so am Alltagsgeschehen teilnehmen kann.
Willkommen zurück zu Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und auch wir jetzt mit Open Talk Podcast im Jahr 2019 angekommen sind. Es hat sich zwar nur eine Zahl irgendwie verändert, aber trotzdem ist unglaublich viel passiert. Gar nicht so greifbar physisch, sondern in meinem Kopf hat sich unglaublich viel getan. Kopf- und gefühlsmäßig einfach. Ich habe mir die letzten 2 Wochen genommen und wirklich einfach mal so in mich hineingehört, so was will ich eigentlich hiermit, wo soll das Ganze hingehen? Also es gibt schon die ganze Zeit Visionen, Ziele, Träume und auch Gefühle, die ich mit dem Podcast hier so verbinde, aber sich wirklich mal punktuell Zeit zu nehmen und einfach zu träumen, wirklich mal ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, warum mache ich das Ganze eigentlich hier, was will ich überhaupt damit bewegen und einfach mal auf sich zu hören, das ist ein Prozess, der total in den Hintergrund gerät, weil wir alle ständig so gestresst sind, so wenig Zeit haben. Und sich einfach mal hinzusetzen und auf sich selber zu hören. Also ich wollte das jetzt vor der Folge hier nochmal kurz ansprechen, weil das so viel wieder verändert hat bei mir in den letzten Wochen, in den letzten Tagen. Ich möchte nicht, dass das jetzt eine Fabio-Talks-Folge wird, da gibt's am Mittwoch noch viel zu. Aber einfach nur, bevor die Folge hier startet, möchte ich euch das mit auf den Weg geben. Einfach, weil es für mich jetzt zu diesem Jahreswechsel hier passt, dass man auf sich hören sollte. Das Interview, was gleich kommt, passt auch perfekt zu diesem Thema. Deshalb, weil ich es gerade noch bearbeitet habe, passt es auch einfach, dass dieses Thema gerade noch in meinem Kopf die ganze Zeit so rumschwirrt. Ich möchte euch das hier vorab einfach schon mal mit auf den Weg geben. Vielleicht hört ihr das Interview auch so ein bisschen unter diesem Aspekt. Und ich möchte auch gar nicht mehr jetzt viel quatschen. Ich würde sagen, wir gehen zum Interview über. Ihr hört mich am Ende des Interviews nochmal kurz. Ich habe noch ein paar Dinge zu sagen. Vor allem die Fabio Talks Folge am Mittwoch könnte, glaube ich, für viele von euch wichtig sein, dass um das Thema Neujahrsvorsätze geht. Da sage ich am Ende aber noch was zu. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Interview. Ich wünsche euch viel Spaß und ich bin fest davon überzeugt, dass ihr alle was mitnehmen könnt.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Worum geht's heute? Ich habe mich mit Dana zusammengesetzt und sie hat vom Reizdarmsyndrom erzählt, beziehungsweise mir einfach mal gesagt, erklärt, was das überhaupt ist, weil ich habe davon wirklich vorher noch nie gehört. Und vorab kann ich sagen, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echt beschissenes Thema. Aber es ist so krass, wie viel man daraus mitnehmen kann. Also wie viel ich für mich mitnehmen konnte und da hat es mir auch wieder vor Augen geführt, wie gleich wir einfach alle sind. Es ist krass, wie jeder auf den ersten Blick seine eigenen Probleme mit sich rumträgt. Am Ende des Tages wir aber doch so viele Parallelen haben. Selbst wenn wir sie manchmal gar nicht sehen wollen, ist es einfach nicht von der Hand zu weisen, wie gleich wir alle sind. Wie gleich die Kategorie Mensch ist. Und in diesem Interview wird es wieder deutlich. Also ich hatte unglaublich viele Momente für mich wieder, wo ich mich in ihren Worten wiedererkannt habe und wo vor allem ihre Worte einfach Dinge bei mir wachgerufen haben, wo ich gesagt habe, ey, da kann ich was mit anfangen. Und das finde ich so faszinierend an diesen Gesprächen hier. Das heißt, ich mache diese Interviews nicht einfach nur für euch, sondern ich mache sie auch so für mich selber, weil ich für mich so viel aus diesen Interviews hier mitnehmen kann, weil ich so viele neue Einblicke bekomme und darüber hinaus euch die ganzen Einblicke auch noch weitergeben kann, weil diese Gespräche aufgenommen werden. Ich führe fast jeden Tag solche Gespräche mit Menschen mittlerweile und es ist halt einfach cool, wenn es dann Gespräche gibt, die ich auch teilen kann, weil es in meinen Augen keinen Sinn macht, dass ich als Einziger davon profitiere, was andere Menschen erzählen, sondern euch auch die Möglichkeit geben möchte, daran zu wachsen. Deshalb möchte ich euch gar nicht viel von der Geschichte irgendwie jetzt wegnehmen. Ihr habt die Infobeschreibung gelesen, hoffentlich. Und es ist, glaube ich, gut, einfach gar nicht so viel zu wissen über dieses Thema, sondern einfach zuzuhören. Genauso wie ich es jedes Mal tue. Deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mit dem Interview. Und ihr lasst euch das Ganze von Dana einfach mal selbst erzählen. Dana, dich hat es jetzt auch in mein Kinderzimmer verschlagen. Es freut mich total, dass du hier bist. Du bist extra, nicht für mich, aber du bist aus Hamburg angereist, aufgrund von Weihnachten. Und dann haben wir es hier so cool kombiniert bekommen mit dem Podcast. Bevor wir einsteigen, stell dich doch einfach vielleicht mal kurz selber vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Ja, ich bin Dana. Ich bin 31 Jahre alt, komme, wie gesagt, aus Hamburg und bin vom Beruf Pädagogin.
Cool. Um den kleinen Einstieg zu machen, dein Zitat. Was hast du mitgebracht?
Mein Zitat ist eigentlich nicht wirklich ein Spruch, sondern für mich mehr eine Haltung und eine Perspektive. Und zwar heißt es, Mut ist Angst plus ein Schritt.
Mut ist Angst plus... Cool. Habe ich auch noch nie so gehört. Und das ist auch was, wo man drüber nachdenken muss. Es gibt voll oft hier Sätze, die hörst du und verstehst sofort. Aber da muss man... Tricky. Cool. Wie schwer fällt dir das, offen über Probleme zu sprechen? Offen Dinge anzusprechen, die dich beschäftigen, vielleicht sogar belasten, zurückhalten?
Mittlerweile fällt es mir relativ leicht, also natürlich auch nicht bei jeder Person. Da differenziere ich dann schon immer so ein bisschen für mich, mit wem ich auch über was spreche. Aber so prinzipiell ist es mittlerweile eigentlich nicht mehr so das große Thema für mich. Aber das war auch nicht immer so. Also früher, da ist mir sowas sehr, sehr schwer gefallen.
Also die Entscheidung, dich hier hinzusetzen und den Podcast jetzt zu machen, war jetzt nicht mehr die schwerste Entscheidung für dich?
Nein.
Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Dann sag uns doch einfach mal, warum sitzt du heute hier? Was ist deine Geschichte? Was hast du mitgebracht?
Ja, meine Geschichte handelt davon, dass ich seit nunmehr 12 Jahren am sogenannten Reizdarmsyndrom leide, wenn man das so nennen will. Ja.
Das Ding ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ich habe es dir eben schon gesagt, ich habe es einmal kurz wirklich im Internet eingegeben, 3 Zeilen dazu gelesen. Um diesen medizinischen Part jetzt einfach mal ein bisschen abzudecken, für mich und für die Leute da draußen, was ist das Reizdarmsyndrom?
Ja, ich bin natürlich auch jetzt keine Ärztin oder so, also deswegen gebe ich jetzt nur so ein bisschen die Infos oberflächlich weiter, die ja ich aus meiner eigenen Krankheitsgeschichte halt habe. Also beim Reizdarmsyndrom, das ist letztendlich ein Oberbegriff für allerhand von Verdauungsstörungen. Und zwar kann aber in dem Fall eben keine körperliche Ursache gefunden werden, wie das zum Beispiel bei Morbus Crohn der Fall ist, wo dann eine Entzündung im Darm vorliegt. Das ist beim Reizdarmsyndrom eben nicht so. Also es kann keine Ursache im Körper so gefunden werden. Und es schließt eben halt Sachen ein, wie Durchfall oder Verstopfung, Bauchschmerzen, Magenkrämpfe. Und das ist eben chronisch.
Es ist chronisch. Also man bekommt das quasi diagnostiziert und ist quasi krank, also es ist wirklich eine Krankheit.
Ja, und aber letztendlich muss man dazu auch sagen, dass es für die Ärzte, die diagnostizieren das, wenn sie halt nichts anderes finden oder beziehungsweise wenn sie viele Sachen ausschließen konnten. Also es ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose.
Also wie so eine Notlösung quasi, wenn nichts anderes gefunden wird, dann könnte es vielleicht das sein. Ist es dann so, dass es dann vielleicht das sein könnte oder sagt man dann ist es das?
Das wird unterschiedlich gehandhabt. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage so, bei welchem Arzt landet man jetzt? Kennt er sich damit überhaupt aus? Weil viele, sage ich mal, auch gerade Allgemeinmediziner sich noch gar nicht so sehr damit auskennen. Und es ist auch eine Frage, was man selber draus macht. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Geschichten, die ich auch schon persönlich gehört habe. Ich kann nur jetzt in meinem Fall halt davon sprechen, dass es relativ gesichert ist. Also ich habe zwar schon auch, beziehungsweise es gehört auch dazu, dass man ja eben viele Untersuchungen dann macht, eben halt um diese körperlichen Sachen ausschließen zu können. Und das wurde bei mir dann auch gemacht. Und da man da halt bis heute nichts finden konnte, man weiß es ja letztendlich nicht, vielleicht gibt es doch noch irgendwas, was die Ärzte noch nicht wissen oder noch nicht rausgefunden haben. Aber der Stand jetzt ist bei mir, dass diese Diagnose erstmal so gesichert ist.
Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen in deine Geschichte eingehen. Du hast gesagt, vor 12 Jahren wurde das diagnostiziert. Wie hat das angefangen bei dir? Also was war dein Kontakt mit dem Reizdarmsyndrom?
Bei mir hat das damals auf der einen Seite wirklich von heute auf morgen angefangen und auf der anderen Seite ist so in der Rückschau kann ich sehen, dass ich auch schon vorher Probleme hatte, die aber noch nicht den Alltag so belastet haben. Und ich war 18 Jahre alt, stand relativ kurz vorm Abitur und da ist es wirklich von einem auf den anderen Tag so ausgebrochen, dass es meinen Alltag massiv beeinträchtigt hat.
Weißt du noch, was das für ein Tag war?
Ja, das war nämlich auch noch ausgerechnet in einer Klausur gewesen Und ich habe, also bei mir ist auch so, der Reizdarm ist unterschiedlich ausgeprägt. Und ich bin mehr die quasi Schmerzgeplagte, überwiegend. So, es gibt auch Menschen, bei denen ist das Bild ein ganz anderes. Also es ist eine ganz, ganz individuelle Sache. Und ich habe dann in dieser Klausur wirklich von jetzt auf gleich wahnsinnige Schmerzen bekommen. Und auch noch sozusagen, was dann noch mit passiert ist bei mir, ist, dass ich auch noch meine erste Panikattacke dann in dem Moment bekommen habe, weil ich überhaupt nicht wusste, was los ist und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und in so einem Moment passiert das dann, oder zumindest ist es bei mir so passiert, dass dann wie die Notfallsysteme im Gehirn angegangen sind, ne? Also Kampf, Flucht oder Erstarrung. Und ich bin wirklich erstarrt. Also ich konnte nichts mehr machen. Ich wusste nicht, wohin. Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Hatte dann eben auch noch diese furchtbaren Schmerzen. Und das war ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis für mich. Ja.
Krass. Glaubst du, also du hast ja eben schon gesagt, dass du jetzt rückwirkend sagen kannst, dass es vorher schon so vorhanden war, also dass es Momente gab, wo das schon so leicht so war. Glaubst du, dass der Moment, den du gerade beschrieben hast, irgendwie so das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Also dass es irgendwie, du hast ja eben gesagt, dass es von heute auf morgen irgendwie passiert ist, aber glaubst du, dass sich das irgendwie aufgestaut hat?
Ja, in meinem Fall definitiv. Also wo ich dann angefangen habe, ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben, habe ich schon gemerkt, oh ja, da war schon vorher auch einiges los. Und es hat eben auch unterschiedliche Ursachen, das ist es halt auch. Beim Reizdarm ist es echt eine sehr individuelle Sache und ich kann auch jetzt in dem Fall ja wirklich nur von mir sprechen. Und ich habe mich dann halt auch viel damit beschäftigt, okay, was könnten da die Zusammenhänge sein, weil eben halt auch dann die Psyche mit natürlich auch reingenommen wurde. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich auch schon vorher, ja, doch auch einige Probleme hatte auf der psychischen Seite, aber auch schon auf der körperlichen, die halt aber nie so diesen, ja, die haben halt nie meinen Alltag so belastet. Und deswegen war es mir damals gar nicht so bewusst, wo ich jetzt drauf zusteuere, aber dann so in der Rückschau ist mir das dann schon klar geworden. Aber es war genau dieser Moment, wie du beschreibst, wie beim Wasserkocher. Es fängt an und dann irgendwann kommt der Moment und dann geht's los.
Ja. Wie bist du denn dann mit dem Problem weiter umgegangen? Also ich meine, kanntest du das Thema Reizdarmproblematik vorher? War dir das ein Begriff oder hat sich da auf einmal eine ganz neue Welt für dich aufgetan?
Also ich kannte das überhaupt nicht vorher. Es hat auch niemand in meiner Familie irgendwie damit zu tun gehabt und wusste auch erstmal überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Und mir ging es wirklich ganz, 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 ganz schlecht danach, weil, wie gesagt, ich stand kurz vorm Abitur. Ich war sehr perfektionistisch veranlagt. Es war mir alles sehr wichtig, das auch alles gut zu machen. Und ja, das war für mich danach echt eine ganz, ganz harte Zeit. Also ich bin jeden Tag mit Angst zur Schule gegangen, aber nicht aus den Gründen, wie man das eigentlich so kennt, also wo man irgendwie gemobbt wird oder andere Probleme in der Schule hat. Die hatte ich gar nicht in der Oberstufe. Und ich bin halt wirklich so, weil ich halt gedacht habe, jetzt versagt mein Körper. Ich habe auch das Vertrauen in meinen Körper total verloren, von heute auf morgen. Das war wie, mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Und weil es so ein Thema ist, was halt generell in der Gesellschaft so tabuisiert ist, ist mir das so schwer gefallen, drüber zu sprechen. Und ich habe auch erstmal mit niemandem drüber gesprochen. Es wusste niemand. Meine Eltern wussten es nicht, meine Freunde wussten es nicht, obwohl das Menschen gewesen wären, so im Nachhinein, denen hätte ich das erzählen können. Vielleicht hätten ein, zwei Mal am Rande doof reagiert, aber das wären dann sowieso nicht, sage ich mal, die echten Freunde gewesen. Aber meine engen Freunde, die haben das später erfahren und die haben alle zu mir gesagt, oh, Dana, hättest du doch mal uns was gesagt. Und es wusste niemand. Und das war erstmal mein Umgang damit. Also ich habe wirklich den Kopf in Sand gesteckt und habe gesagt, so, du musst das jetzt aushalten. Und ich bin dann aber halt zum Hausarzt gegangen und ja, leider war das eben jemand, der damit nicht so viel in Kontakt ist mit diesem Thema. Und der hat mir das auch damals für damalige Verhältnisse viel zu früh diagnostiziert. Also der hat einmal nur irgendwie so ein bisschen meinen Bauch abgetastet oder so und hat dann gesagt so, ja, Sie haben halt das Reizdarmsyndrom und hat dann auch sofort hinterhergeschossen, können wir nichts machen, müssen Sie mitleben. Und da kann man sich ja vorstellen, also als 18-jähriges junges Mädchen ist das nicht gerade eine tolle Lebensperspektive. Und damals war ich eben auch noch nicht auf dem Standpunkt, wo ich jetzt bin, wo ich halt sage, okay, man kann auch solche Dinge mal hinterfragen. auch was ein Arzt sagt. Also damit möchte ich jetzt auf gar keinen, ich kenne ganz viele tolle Ärzte, wirklich. Aber das war so, für mich waren das wirklich diese Götter in Weiß und die müssen es ja wissen. Und das hat mich wirklich damals fassungslos gemacht. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Weil ich habe von dem auch keine Anweisungen bekommen. Also, weil wie gesagt, das war einfach so, ja, können wir nichts machen? Können Sie jetzt nichts machen? Müssen Sie irgendwie mitleben? Da habe ich gedacht, ja, aber damit kann ich nicht leben. Ich kann nicht jeden Tag mit Schmerzen leben, übelsten Schmerzen. Und ja, das war dann natürlich erstmal für mich der Super-GAU.
Das ist, da gehen gerade voll viele Dinge bei mir im Kopf und ich muss das gerade so ein bisschen strukturieren. Und zwar würde ich gerne dabei anfangen, ohne jetzt erstmal auf den Arzt einzugehen. Du hast eben gesagt, du bist mit Angst zur Schule gegangen. War das dadurch bedingt, dass du quasi diese eine Situation hattest, wo dieser Schmerz kam, wo du wirklich zusammengeklappt bist? Hattest du Angst davor, dass es wiederkommt oder hattest du wirklich dann jeden Tag diese Problematik?
Es ist dann so eine Spirale in Gang gekommen und dann hat sich das so gegenseitig verstärkt. Also am Anfang hatte ich einfach nur Angst, dass es wieder passiert. Und dann ist es erstmal nicht wieder passiert, aber das hat dann bei mir nicht dazu geführt, dass es sich jetzt beruhigt hätte, sondern ich hatte dann wirklich jeden Tag Angst davor und ich habe mich auch ganz, ganz unwohl gefühlt damit. Und da ich auch mit niemandem so drüber gesprochen habe, war ich wirklich auf mich alleine gestellt. Und dann nach einer Zeit hat sich das dann so verselbstständigt, dass es auch wirklich so gekommen ist, dass ich immer mehr Angst hatte und die Schmerzen immer schlimmer wurden und dann noch ein paar andere Begleiterscheinungen dazugekommen sind. Also ist dann auch nicht nur bei den Schmerzen geblieben. Und dann war so, sage ich mal, diese Negativspirale im Gange.
Wann gab es die Diagnose von dem Arzt, also zu diesem Moment? War das noch in dieser Phase, wo du quasi eher Angst vor dem Thema hattest oder wo es schon häufiger aufgetreten ist?
Das war noch ganz am Anfang in der Phase, wo ich mehr halt Angst davor hatte. Und da war ich dann halt eben da, weil ich auch gesagt habe, was war da los, so kenne ich das nicht. Und und da hatte der mir das dann halt gesagt und das war für mich dann erstmal wirklich das Aus.
Das ist ja total krass, weil du hattest ja wirklich diesen einen Moment, wo das passiert ist, wo du auch sagen kannst, da war irgendwas Komisches. Und dann war diese Angst präsent und mit dem Stempel, den du dann von dem Arzt bekommen hast, wurde das Ganze ja irgendwie schlimmer, oder?
Ja, definitiv. Man muss dazu aber auch sagen, jetzt in meinem Fall, dass ich auch psychisch schon angeschlagen war. Also ich hatte schon 2 Jahre davor, war ich schon in Therapie gewesen, hatte eben eine Depression. Und das hat auch so ein bisschen meine Art, wie ich damit umgegangen bin, beeinflusst. Und es ist beim Reizdarm auch immer so ein bisschen die Frage, was war eigentlich zuerst da? So, das Huhn oder das Ei? Und es ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe für mich keine definitive Antwort darauf, weil ich so in der Rückschau auch sehe, dass ich halt eben schon als Kind eben auch schon viele Probleme hatte, wo ich jetzt gar nicht diese Psyche so... wo das noch gar nicht so präsent war halt. Ne? Und da ist halt wirklich so ein bisschen die Frage, okay, was hat eigentlich was verstärkt? Aber mittlerweile ist es für mich nicht mehr so wichtig, das jetzt zu wissen, was hat wann angefangen, sondern eher, okay, dass ich das verstanden habe, dass das Zusammenhang ist und dass sich das gegenseitig verstärkt.
Wie bist du denn dann weiter damit umgegangen? Also du hast eben gesagt, dass du dich zurückgezogen hast, dass du mit keinem drüber gesprochen hast. Wie lange hat diese Phase angehalten, wo du gesagt hast, ich kann da nicht drüber sprechen?
Sehr, sehr lange. Sehr lange. Wirklich ein paar Jahre. Also so offen und wie jetzt, so offen und ehrlich wie jetzt, rede ich erst seit ungefähr 5, 6 Jahren darüber. Ja.
Wenn wir von diesem komplett offen weggehen, Freunde, Familie, engerer Kreis, wann hat das stattgefunden, wo du quasi da den Mund aufgemacht hast?
Meine Familie wusste das dann schon ein paar Monate später. Freunde auch erst Jahre später, weil es mir so unangenehm war. Also ich habe mich wirklich dafür geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich das habe. Als junge Frau so ein tabuisiertes Thema. Und deswegen habe ich mich total zurückgezogen von allem Möglichen und habe das alles nur mit mir ausgemacht. Ja.
Wenn wir da bin ich nicht drauf eingegangen. Wie verbreitet ist diese Reizdarmproblematik überhaupt? Ist das jetzt so, dass du bist einer von 5 in Deutschland, die dieses Problem haben? Gibt's, wie viele Leute da draußen laufen damit rum?
Oh, ich weiß nicht mehr die Zahl, aber es sind nicht so wenige. Also es ist halt auch, man kann schon sagen, dass vor allen Dingen eben diese Verdauungsstörungen, dass es hier in der westlichen Welt so ein bisschen auf dem Vormarsch ist. Also ich kenne ganz viele, die eben halt auch mal damit dann was zu tun haben, vielleicht auch mal eine Phase haben oder so. Es gibt aber auch viele, bei denen das wirklich so chronisch ist wie bei mir. Aber jetzt genau die statistische Zahl müsste ich selber nochmal nachgucken. Aber ich war nicht die Einzige, habe mich aber so gefühlt. Und vor allen Dingen als junger Mensch hatte ich auch erstmal keine Anlaufstellen oder so. Da ich auch nämlich niemanden hatte, der mir irgendwie sowas an die Hand gegeben hätte, wusste ich es dann halt einfach nicht.
Also dieses Schamgefühl hat dann dazu geführt, dass du dich voll zurückgezogen hast.
Total. Also ich habe mich richtig isoliert und daraus ist auch sowas, ja, man kann es nicht wirklich Sozialphobie nennen, aber es ist wirklich sowas entstanden wie, ich will eigentlich mit niemandem mehr was zu tun haben, obwohl mir das als Person gar nicht entspricht. Ich bin gern unter Leuten und ich habe auch gern Menschen um mich herum. Müssen keine Zigtausende sein, aber eben halt auch Freunde und es ist mir auch wichtig. Und das hat mich dann immer weiter in diese Negativspirale auch reingedrängt. Oder ich habe mich da reingedrängt dadurch.
Du sagst es, die ganze Negativspirale. War das dann auch so, dass durch diesen Rückzug, durch dieses Schamgefühl, dass du dann irgendwie, du hast irgendwie Probleme mit dir selbst gehabt, dass das dazu geführt hat, dass diese Problematik auch noch schlimmer geworden ist?
Ich denke schon. Also ich glaube, bei mir ist das sehr wahrscheinlich, dass sich das so verstärkt hat dadurch. Und das ist jetzt auch meine Erfahrung, die ich so habe, seitdem ich angefangen habe, damit anders umzugehen, ist es besser geworden. Es hat nicht nur was damit zu tun, ich habe auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Aber man kann schon sagen, dass es für mich in meinem Fall auch dazu beigetragen hat, dass ich entspannter geworden bin. Und wenn man entspannter ist, können sich auch andere Dinge entspannen. Und ja.
Dann würde mich jetzt interessieren, gab es diesen einen Moment, wo du das verstanden hast, wo dieser Moment, wo du gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt habe ich mich selber so fertig gemacht. Jetzt ist so viel passiert, was keinen Spaß gemacht hat, was mein Leben irgendwie weniger lebenswert gemacht hat. Dass es dann irgendwann, gab es da irgendwie diese eine Situation, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's.
Ja, das war vor 6 Jahren. Und zwar bin ich dann auf die Waage gestiegen und habe nur noch 42 Kilo gewogen. Und das hat mir so viel Angst gemacht. Also ich habe wirklich Todesangst bekommen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt geht's nicht mehr weiter. So geht das jetzt nicht mehr. Du musst jetzt massiv irgendwas unternehmen, weil damit kannst du so nicht mehr weiterleben. Also es ist ja wirklich gefährlich geworden. Und das hatte nicht den Grund, dass ich jetzt freiwillig oder nicht gegessen habe. Was heißt freiwillig? Oder dass ich jetzt eben halt aus einer Magersucht heraus nicht gegessen hätte. Sondern das hatte was damit zu tun, dass ich auch irgendwann gar nichts mehr essen konnte. Ich habe nichts mehr vertragen. Also es hat sich so verselbstständigt, dass ich dann wirklich nur noch Zwieback essen konnte. Und da ist es ja vorprogrammiert, dass man dann in relativ kurzer Zeit auch ziemlich viel abnimmt.
Das ist jetzt auf der Waage standen dann ja diese Zahlen. Das heißt, da war ja offensichtlich was, was nicht richtig läuft. Wie hat das vorher mit deinem Kopf die ganze Zeit geklappt? Du wusstest ja vorher schon, dass was nicht richtig läuft. Hast du das damals einfach nicht wahrgenommen? Also die Waage ist ja quasi dieses Finale, das ist ja wirklich ein Ergebnis, wo man nicht vorweglaufen kann. Du kannst ja die ganze Zeit vor deinem Kopf, du kannst dich belügen, du kannst sagen, ja, das ist vielleicht so wegen dem und so, und aber das ist gar nicht so schlimm. Dann war diese Waage auf einmal, diese wirklich zwei Zahlen. Glaubst du, dass das der wichtige Punkt war, um dich so wach zu rütteln?
Ja, also zumindest um mich so wach zu rütteln, dass ich halt gesagt habe, ich werde jetzt richtig aktiv, auch wenn vorher mir immer jeder gesagt hat, da kann man nichts mehr machen. Also das war, ich bin gar nicht so sehr von der Krankheit weggelaufen, das war mir schon klar, sondern ich habe wirklich das übernommen, so von wegen, damit, da können Sie nichts mehr machen, damit müssen Sie einfach so klarkommen. Ich habe das einfach irgendwie für so wahr gehalten für mich, warum auch immer, dass ich mich halt so zurückgezogen habe und das war es dann eher. Und diese Zahl hat es mir so verdeutlicht, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt kommen wir ja wirklich in einen Bereich, wo es wirklich akut lebensgefährlich wird und das wollte ich dann auf gar keinen Fall. Ja.
Was hast du denn dann gemacht? Also was waren die Schritte, die du unternommen hast, um quasi was zu ändern?
Ich bin dann erstmal ins Krankenhaus gekommen, weil es eben halt, wie gesagt, bei mir ja nicht daran lag, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ja, ich esse jetzt nichts mehr. Und da haben sie dann auch das erste Mal wirklich die Untersuchungen gemacht, die man eigentlich auch machen müsste vorher, um das überhaupt diagnostizieren zu können. Also da wurde dann erstmal geguckt, Magen-Darm-Spiegelung wurde dann gemacht und all diese Sachen, halt Unverträglichkeiten wurden getestet, um erstmal zu schauen, ja, gibt's vielleicht nicht doch irgendwas Körperliches. Ja, und dann bin ich halt erstmal ins Krankenhaus gekommen. Da ist dann halt leider, oder Gott sei Dank, das kann man so oder so sehen, es ist halt erstmal nichts dabei rumgekommen, beziehungsweise für die Ärzte war auch klar, okay, sie sind hier psychisch so am Ende. Die haben mich sofort in diese Schublade gesteckt. So, sie haben halt ein psychisches Problem, das andere ist eigentlich gar nicht so tragisch. Und also so war das Credo. Dann bin ich danach halt auch erstmal zu einer Psychotherapeutin gekommen. Gott sei Dank war das dann eine, die hat mir dann wirklich geholfen, auf die Beine zu kommen. Und zwar so, dass ich dann halt ein halbes Jahr später bin ich dann in eine Klinik gegangen, in eine psychosomatische.
Okay, also kann ich mir das vorstellen, dass quasi die Therapeutin dich irgendwie so auf den Weg gebracht hat, dass du quasi selber was ändern musst, um die Problematik zu verbessern?
Ja, und die hat mich vor allen Dingen psychisch so stabilisiert erstmal, dass ich überhaupt aktiv werden konnte, weil das stimmte schon. Ich war psychisch so labil damals, dass ich überhaupt nichts mehr machen konnte. Dazu kam natürlich auch das Körperliche. Wenn du nur noch 42 Kilo wiegst, kannst du dir ja vorstellen, dass du nicht gerade hier wie ein junger Hüpfer rumspringst. So, das heißt, ich konnte auch wirklich gar nicht mehr mich irgendwie groß gut bewegen oder so, halt, weil ich auch gar keine, meine Muskeln waren ja fast gar nicht mehr vorhanden. Und ich hatte ja auch wirklich viele, viele Schmerzen. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, ich lag auch sehr viel im Bett zu der Zeit. Und bei der hatte ich wirklich das Glück, dass die mich erstmal so aufgepäppelt hat, dass ich erstens mal dann zugenommen habe. Und dass sie auch sofort den Bedarf halt gesehen hat, in eine Klinik zu gehen.
Das würde mich jetzt total interessieren. Ich habe nämlich noch nie mit einer Psychologin gesprochen. Also leider noch. Ich würde unglaublich gerne, was heißt solche Menschen, aber mich würde das total interessieren, wie hat die das geschafft? Also was hat die gemacht? Hat die, keine Ahnung, dreimal deinen Bauch am Tag massiert? Hat die mit dir gesprochen? Also was waren die, also wie hat sie dich quasi zurück auf die Straße gebracht?
Das war halt eine Kombination. Bei mir waren es einmal Medikamente, die ich dann bekommen habe. Und zwar waren das dann auch Medikamente, die dazu geführt haben, dass mein Appetit mehr geworden ist. Weil ich musste auch erstmal zunehmen, um in die Klinik gehen zu dürfen. Weil diese Klinik hat halt gesagt, also so, wenn du so wenig wiegst, das können wir hier nicht gewährleisten irgendwie, das können wir nicht auffangen. Das heißt, sie müssen, die haben dann irgendwie eine Zahl halt gehabt, so und so viel wiegen. Und das haben wir wirklich mit den Medikamenten erstmal hinbekommen. Das war eine ganz coole Kombi für mich. Weil es halt einerseits mir geholfen hat, eben aus dieser ganz schweren Depression dann rauszukommen. Also zumindest insofern rauszukommen, dass ich überhaupt dann erstmal wieder was machen konnte. Das war, bei mir war es so akut, dass ich erstmal über die Medikamente da rauskommen musste, so, also beziehungsweise, dass ich erstmal auf so ein Level kommen musste, dass ich überhaupt tätig werden konnte. Und das haben wir dann geschafft. Aber gleichzeitig hat sie mich eben halt auch sofort halt bei sich aufgenommen und hat eben halt auch über Gespräche und halt eben die Psychotherapie halt mich so weit aufgepäppelt, dass ich dann erstmal in die Klinik gehen konnte.
Wie war dieses Verhältnis zu der Klinik? War das die ganze Zeit was, wovor du Angst hattest? Wo das irgendwie so dieses große, böse Gebäude ist, wo man sagt, wenn man da hinkommt, dann ist man verrückt? Oder war das wie quasi so eine Hilfestelle, wo du weißt, wenn ich da jetzt hingehe, dann geht es mir danach besser? Also was war das für ein Verhältnis dazu?
Ich hatte wahnsinnig Angst davor, aber nicht, weil ich gedacht habe, irgendwie so, oh, das, da gehen jetzt die Verrückten hin oder so, sondern weil ich einfach Angst vor diesen Situationen halt hatte, denen ich mich dann ja da stellen musste. Und ich hatte auch Angst vor den Menschen. Was ich nämlich dann gemacht habe, ist, ich konnte mir aussuchen, ob ich in eine Gruppe gehe, wo Ältere da sind oder ob ich in eine Gruppe gehe, wo junge Erwachsene da sind. Ich war halt gerade in so einem Alter, wo die gesagt haben, können sie wählen. Und ich habe gesagt, ich gehe zu den Jüngeren, weil das halt für mich ein Thema war, weil es mir da so unangenehm war, darüber zu sprechen. Und da habe ich gesagt, nee, Dana, da musst du dich dem jetzt stellen. Aber ich hatte total Angst davor. Also es war wirklich furchtbar vorher für mich. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann ging es mir natürlich körperlich noch schlechter, weil der Zusammenhang ist bei mir definitiv da. Also wenn ich dann in so Stresssituationen komme, das ja, was ja schon für jemanden, sage ich mal, der das jetzt nicht hat, Stress oder zumindest eine Stresssituation sein kann, ist dann für mich dann nochmal doppelt belastend, weil dann der Körper halt, weil es dem dann noch schlechter geht.
Wie sah das denn mit der Angst aus? Wurde die bestätigt in der Klinik? Also diese ganzen Szenarien, die du dir ausgemalt hast, diese ganzen Situationen, die so wahrscheinlich passieren können, dass alle quasi sagen, oh Gott, was ist das denn? Gab es mal so Situationen?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist auch für mich ein Schlüsselwendepunkt gewesen in meinem Leben. weil ich in der Klinik das erste Mal erlebt habe, dass dort Menschen sind, die das alles wissen und die halt sagen, wir finden dich trotzdem total toll. Und bei mir war auch noch das ganz, ganz Tolle, dass auch noch zwei junge Mädchen in meinem Alter mit derselben Problematik dort waren. Und das haben auch die Ärzte gesagt, das hatten sie noch nie. Sie hatten zwar schon auch einige junge Reizdarmpatienten, aber dass wir zu dritt in derselben Gruppe zur selben Zeit dort waren, haben sie noch nie gehabt. Und das war für mich der Himmel auf Erden. Also erstens mal waren dann plötzlich junge Menschen, also die waren auch noch in meinem Alter, die standen an meinem Punkt, wo ich da gerade war. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht irgendwie so. Ich dachte vorher, ich wusste zwar schon, dass ich nicht alleine bin, aber es war irgendwie so, ich kannte ja niemanden und es ist was völlig anderes. Und auch wenn bei den beiden die Symptomatik ein bisschen anders war wie bei mir, hat man sich trotzdem sofort blind verstanden. Also man wusste sofort, ja, das und das ist los, das und das braucht die Person, wo andere Menschen, die das nicht haben, gar nicht so drauf achten. Also andere Menschen zum Beispiel, wenn die irgendwo hingehen, gucken nicht, wo ist eine Toilette oder so. Reizdarmpatienten machen das meistens ziemlich schnell, also einfach zur eigenen Sicherheit. Und sowas weiß man voneinander und das hat ja eine unglaubliche Entspannung halt reingebracht. Und vor allen Dingen hat es mir halt auch geholfen, dann über diese Sachen halt natürlich so offen zu sprechen. Es war wirklich für mich eine ganz, ganz tolle Situation, ja.
Du hast eben gesagt, dass das, ihr habt euch blind verstanden. Was war das für ein Gefühl? Ich meine, es sind ja Jahre vergangen, wo du nicht darüber sprechen konntest, wo du gedacht hast, da kann ich mit niemandem drüber reden. Was war das für ein Gefühl, wirklich mal dann die Möglichkeit zu haben, ganz offen und ehrlich darüber vor allem zu sprechen?
Oh, das war der Himmel auf Erden. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe mich dann so verstanden gefühlt und auch dann das erste Mal wieder nach Jahren wirklich wohl gefühlt unter meinesgleichen oder Gleichaltrigen oder überhaupt unter Menschen. Und das hat natürlich mir auch so ein bisschen, also bei mir war es früher so, dass ich unbewusst so ein bisschen gedacht habe, das wäre eine Strafe für mich. So, also ich hätte diese Krankheit, weil ich irgendwie für irgendwas bestraft werden müsste, weil ich nicht so viel wert wäre. Und da war mir dann klar, nee, das ist ja totaler Bullshit. So, das stimmt einfach nicht. Weil ich halt gesehen habe, das haben eben andere auch. So, und wir haben alle nichts Schlimmes begangen oder so halt. Ja, das hat mir dahingehend halt auch psychologisch total geholfen. Ja.
Boah, das ist so tief, was du gerade gesagt hast. Also der letzte Satz, das war wieder so ein Gänsehautsatz. Und das ist so schade, weil ich habe gestern mit einem Freund darüber gesprochen, genau über dieselbe Problematik. Also er hat mir auch gestanden, dass es Situationen in seinem Leben gab, wo er vor allem in seiner Jugend ein Problem damit hatte, sich selber anzunehmen und vor allem sich selber weniger, also er hatte das Gefühl, dass er weniger wert ist als andere Menschen. Und ich glaube, also ich hatte dieses Gefühl noch nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber allein mich gestern in seine Lage und mich gerade so ein bisschen in deine Lage hinein zu versetzen, das allein tut schon weh. Es freut mich auf der anderen Seite aber so zu sehen, dass es dann diese Momente gab, wo das irgendwie zurückkam, wo du gemerkt hast, das ist aber gar nicht so. Also, dass du quasi selber irgendwie gemerkt hast, ich habe mir totale Scheiße eingeredet. Wie war das dann, also dieser Prozess in der Klinik, war das dann so, dass du quasi von Tag zu Tag mehr gelacht hast, dass du aus dir rausgekommen bist? Also, was war das für eine Entwicklung in dieser Klinik?
Ja, das war so ein bisschen zwiegespalten. Also, weil man muss schon sagen, also bei mir in dem Fall, ich musste auch wirklich mich einigen Themen stellen. Das war so die eine Sache, eben halt darüber halt offener zu sprechen. Und damit halt auch im Umgang offener zu werden. Aber da hängen halt auch einige andere Themen dran. Nämlich zum Beispiel halt, was du halt gesagt hast mit dem Selbstwert. Und das hat ja Gründe, warum man es denkt oder wirklich auch das fühlt in sich, dass man nichts wert ist. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und diesen Themen musste ich mich stellen und die waren teilweise für mich wirklich heftig. Und deswegen war das jetzt auch nicht so, dass es mir körperlich irgendwie viel besser ging oder so. Also in meinem Fall war das zumindest halt nicht so, kann aber auch sein. Bei mir war es aber erstmal halt nicht so, war aber auch okay, weil ich ja gesagt habe, okay, ich stelle mich jetzt auch erstmal diesen psychologischen Themen, wurde halt aber auch dort in der Klinik auch körperlich betreut. Also weil es ja eben die psychosomatische Abteilung ist, wird man dann eben auch auf beiden Ebenen betreut. Aber die psychologische stand bei mir schon erstmal im Vordergrund, ja. Und da waren schon heftige Prozesse auch am Gang. Also sich auch vielen Dingen aus der Vergangenheit zu stellen, sich vielen Gefühlen zu stellen, die man einfach früher nicht wirklich fühlen konnte oder die man vielleicht auch verdrängen musste, um überhaupt erstmal weiter funktionieren zu können. Und das durfte dann in der Klinik auch erstmal alles rauskommen und hochkommen und ja.
Wenn du diesen Klinikaufenthalt jetzt mit einem Wort beschreiben müsstest, ich weiß, das ist vielleicht gerade schwer, aber hast du da spontan ein Wort, was dazu passt?
Oh, das ist echt schwer. Bei mir würde ich aber wirklich sagen, lebensrettend. Ja, könnte man schon so sagen. Weil es hat einfach diesen Wendepunkt eingeleitet. Und auch wenn nicht sofort alles besser war. Also viele denken ja auch, und es gibt ja auch viele Geschichten, wo Leute in der Klinik waren und dann danach einmal Leben 180 Grad gedreht. Bei mir war das aber gefühlt gar nicht so. Aber im Nachhinein kann ich sagen, dass es schon massiv dazu beigetragen hat, dass sich auch mein Leben halt dann in den nächsten Folgejahren halt total geändert hat. Und dann auch, dass es dazu beigetragen hat, dass ich heute hier so sitzen kann und dass es mir wieder so gut geht zumindest, dass ich auch wieder essen kann, relativ normal auch essen kann und auch wieder relativ normal so am Alltagsgeschehen teilnehmen kann. Also ich wäre nicht an dem Punkt, wenn ich nicht in der Klinik gewesen wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn du das jetzt mit der Dana vergleichst vor der Klinik und auf die Dana eingehst, die jetzt quasi mir gegenüber sitzt, was hat sich verändert? Also was hast du angefangen anders zu machen?
Ich bin halt wirklich aktiv geworden. Also ich habe auch dann angefangen, eben so ein bisschen die Verantwortung dafür wieder zu übernehmen. Und das ist erstmal schmerzhaft, weil damals wollte ich das nicht hören. Also hat da jetzt auch keiner gesagt, Dana, du bist dafür verantwortlich, weil man Verantwortung auch so oft mit Schuld verwechselt. Aber Verantwortung ist für mich, dass man die Macht wieder quasi für sich in Besitz nimmt. Und zwar die Macht, dass man auch solche Dinge zumindest positiv beeinflussen kann. Das war für mich auch ein ganz wichtiger Prozess, das einzuleiten, dass ich auch aktiv werden kann. Und zwar nicht nur jetzt auf der körperlichen Ebene, weil da kann man viel machen. Also das ist einfach halt Quatsch, dass man da irgendwie dem total hilflos ausgeliefert wäre. Aber eben auch auf der psychologischen Ebene. Und was für mich dort auch der größte Knoten war, war halt wirklich dieses Gefühl, nichts wert zu sein, dass sich das halt dann auch so gedreht hat, dass ich jetzt wirklich das auch nicht nur vom Verstand sagen kann, irgendwie so, oh ja, ich bin wertvoll, das ist easy, aber dass ich es auch wirklich in mir fühlen kann und zwar auch mit diesem Reizdarm. Und dass der Reizdarm, natürlich gehört er in irgendeiner Weise auch zu mir, aber es ist nicht alles, was mich ausmacht, es ist letztendlich ein ganz kleiner Teil von mir. Ja.
Du hast eben noch ein Wort gesagt, das war krass, und zwar hast du gesagt Bestrafung. Früher hast du gedacht, dass diese Reizdarmproblematik eine Bestrafung für dich ist. Was ist das heute für dich?
Also mit Bestrafung, wie gesagt, hat das gar nichts zu tun. Und für mich ist halt so, dass ich sage, es sind halt bei mir wahrscheinlich einige ungünstige Faktoren einfach zusammengelaufen. So, es passiert im Leben. So, Leben ist unberechenbar. Und manchmal kommen eben Verkettungen zustande, die dann sich ungünstig auswirken auf verschiedene Ebenen. Und das sage ich zumindest bei mir, ist halt der Fall. Und das hat aber gar nichts mit meinem Wert zu tun. Und deswegen bin ich da auch mittlerweile insofern halt gelassen, dass ich sage, okay, ja, es ist jetzt so. Und ich weiß auch, dass ich das positiv beeinflussen kann. Bei mir ist es halt jetzt noch nicht so, dass es vollständig geheilt wäre. Es gibt aber auch Menschen, die das wirklich so in den Griff bekommen haben, dass sie sagen können, okay, das hat eigentlich überhaupt gar keine Auswirkungen. Da bin ich halt auch einfach offener geworden. Also offener im Geist geworden, irgendwie so, ohne mich daran jetzt zu klammern. Ohne jetzt zu sagen, oh ja, und das muss auf jeden Fall geheilt werden, weil ich entspannt bin, weil ich weiß, nee, selbst wenn es nie geheilt werden wird, weiß ich, dass ich damit ein gutes Leben führen kann. Und das macht natürlich eine ganz entspannte innere Haltung. Und aus der ergeben sich dann natürlich auch wieder andere Schritte im Außen, die man dann auch entspannter angehen kann, weil man eben nicht so, ja, darauf aus ist, nein, das muss jetzt aber weg sein.
Das, was du gerade beschrieben hast, diesen Prozess, würdest du dem Ganzen das Wort Akzeptanz zuschreiben können?
Ja, definitiv. Aber so eine friedliche Akzeptanz und vor allen Dingen eine aktive Akzeptanz, das ist keine passive. Also nicht im Sinne von, ah ja, okay, muss ich jetzt mit leben, wie das eben dann früher war, sondern es ist so, dass, ja gut, ich kann es beeinflussen, weil das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich kann es positiv beeinflussen, aber es ist halt da. Aber es muss auch nicht mein ganzes Leben zerstören.
Jetzt, da möchte ich die ganze Zeit schon drauf eingehen, auf diesen einen Satz. Und zwar stand der in deiner Mail, den du mir geschickt hast. Ich habe es eben vor dem Interview schon kurz gesagt, aber das hat wirklich wehgetan, das zu lesen. Und zwar hast du gesagt, dass du dir in deinen 20ern genau diese Situation hier gewünscht hättest, die gerade durch den Podcast irgendwie zustande kommt. Nehmen wir den Podcast weg. Einfach eine Person, die zuhört, die Gewissheit gibt, dass du einfach sprechen kannst. Glaubst du, dass wenn sowas wie hier, das, was wir gerade machen, wenn sowas früher in dein Leben getreten wäre, wenn wir davon weggehen, dass du vielleicht nicht bereit dafür warst, aber wenn vielleicht damals irgendwie das Gefühl da gewesen wäre, dass du offen damit umgehen kannst, glaubst du, dass die Problematik gar nicht so schlimm geworden wäre, wie sie dann geworden ist?
Das kann wirklich gut sein. Also in meinem Fall, wie gesagt, es gibt auch Leute, wo das ganz, ganz anders gelagert ist. Deswegen, das betone ich immer so, weil das halt so eine höchst individuelle Sache ist. Aber in meinem Fall denke ich das schon, weil ich glaube, es hätte mich entspannt und es hätte mir vor allen Dingen wahrscheinlich auch geholfen, früher aktiv zu werden. Weil es macht ja einen himmelweiter Unterschied, ob du jemanden vor dir sitzen hast, der, sage ich mal, ja, auch eine positive Haltung zu dir hat und zu dieser Thematik, oder ob du jemanden vor dir sitzen hast, der irgendwie, ja, dir sagt, ja, können sie eh nichts machen. Sind sie verloren mit so nach dem Motto. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und ja, und mir hätte es, glaube ich, auch geholfen, mich mehr zu trauen, auch damit offener umzugehen, weil das war ja auch die Erfahrung, die ich in der Klinik gemacht habe. Ich meine, da waren zwei Mädels da, die das auch haben. Die eine war auch schon 2 Wochen früher da gewesen wie ich. Und das hat mir natürlich auch geholfen, diese Hürde zu nehmen und halt zu sagen, okay, ja, wenn die da so drüber spricht und wenn die hier in der Gruppe so toll nicht nur akzeptiert ist, sondern ein Teil der Gruppe und die Leute mögen sie total, ja, warum soll das bei mir nicht auch so sein? Und ich glaube, das hätte mir einfach Hoffnung gegeben.
Und weißt du, was das Coole ist? Das Mädel, was du gerade beschrieben hast, genau das bist du gerade. Weil ich weiß genau, dass es gerade da draußen Leute gibt, die das hier hören. Sei es dahingestellt, ob es dieselbe Problematik ist. Aber du hast es mittlerweile geschafft, ein Vorbild zu werden. Und ich meine das total ernst, weil das, was nicht nur du, alle Leute, die hier sitzen und hier sprechen, haben etwas geschafft, was anderen Leuten hilft. Und das finde ich so faszinierend, weil du kannst jetzt dieses Mädel sein, wo andere Leute zu aufgucken und sagen, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und das freut mich so, dass diese Möglichkeit hierdurch einfach entsteht. Und ich fand es total cool, was du hier alles gerade gesagt hast. Ich würde gerne von dir jetzt noch einfach eine komplette Zusammenfassung haben. Was kann ich aus deiner Geschichte mitnehmen? Was kann ich mitnehmen, wenn ich das hier gerade gehört habe?
Für mich ist eigentlich spielt es gar nicht so die große Rolle, ob man jetzt genau auch das hat oder genau die Symptomatik hat wie ich. Es stecken ja auch viele Lebensthemen dahinter, nämlich genau sich halt mit den Dingen zu zeigen, die einen beschäftigen, sich auch mitzuteilen. Sicherlich nicht bei Hinz und Kunz, weil es gibt auch Menschen, mit denen kann man über sowas nicht reden oder beziehungsweise da ist es auch nicht wirklich zielführend, mit denen drüber zu reden. Da darf man also, finde ich, auch schon für sich selbst so ein bisschen aussortieren und man merkt das relativ schnell. Es ist einfach eine Gefühlssache für mich. Aber sich halt auch Menschen oder beziehungsweise auch aktiv zu werden. Ja, also wirklich zu sagen, okay, ich gehe in diese Verantwortung auch über mein Leben. Und es ist nichts Schlechtes, sondern es ist etwas, was mir Macht gibt und was mir Möglichkeiten eröffnet. Und das, finde ich, ist natürlich jetzt beim Reizdarm eine Riesensache, aber das kann man eben auch auf andere Dinge im Leben übertragen. Gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, auch nochmal deutlich zu sagen, also es ist schon klar, dass das nicht immer alles ein Spaziergang ist. Also ich bin auch keine Verfechterin, sich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, und das ist alles so easy. Und weil ich jetzt den Weg so gegangen bin, läuft das dann auch bei jedem so ab? Nee, definitiv nicht. Dafür sind wir ja alle viel zu individuell. Aber trotzdem möchte ich eben halt, oder ich hoffe, dass jemand auch ein bisschen Hoffnung und was Positives auch mitnehmen kann, weil ich wirklich zeige, man kann auch mit solchen Sachen ein ganz gutes Leben führen.
Und da bin ich fest von überzeugt und das mache ich so 100% ernst. Bevor ich dich jetzt hier entlasse und du wieder zurück zu deiner Familie darfst, musst du noch ein Buch loswerden.
Ja, und zwar ist das von Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark. Weil da geht es eben auch nämlich viel um das Thema Scham, was ja jetzt auch nicht nur in Verbindung mit so einem Reizdarm eben auftreten kann, sondern auch mit anderen Dingen. Und es geht auch darum, dass sie auf, finde ich, wirklich brillante Art und Weise aufzeigt, dass diese Verletzlichkeit, die wir alle haben, dass die uns nicht schwach macht, sondern dass die uns stärkt.
Super, das lassen wir einfach so stehen. Wie gesagt, das ist keine Werbung für diese Bücher. Wir verkaufen die hier nicht. Es geht einfach darum, euch vielleicht die Möglichkeit zu geben, noch einen Schritt weiter zu machen nach diesem Interview hier. Dana, es hat mich total gefreut, dass du so ehrlich warst, deine Geschichte erzählt hast und vielen Leuten, glaube ich, hier was mitgegeben hast. Ich kann an der Stelle nur Danke sagen. Mega, dass du hier warst. Wirklich, danke.
Ich danke dir.
Jetzt ist irgendwie so der Moment, wo ihr euch selber ein paar Gedanken machen könnt, wo ihr selber darüber nachdenken könnt, was haben euch diese Worte jetzt gebracht? Könnt ihr irgendwas aus dieser Folge mitnehmen? Könnt ihr vielleicht irgendwas in euer eigenes Leben einbauen? Wenn ihr solche Überlegungen habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr das Ganze mit mir teilt, wenn ihr mir einfach eine Nachricht schreibt oder eine E-Mail. E-Mail einfach an mail@opentalkpodcast.de. Eine Nachricht gerne über Facebook und Instagram, da findet ihr mich unter Open Talk Podcast. Egal, was euch auf dem Herzen liegt, haut es einfach raus. Folgt Open Talk Podcast bei Instagram. Und zwei Punkte zum Schluss noch. Falls ihr das Ganze gerade bei iTunes hört, würde ich mich unglaublich über eine Bewertung freuen. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da, schreibt ein paar nette Worte. Das hilft dem Podcast. Und ganz zum Schluss kann ich jetzt nur noch sagen, wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Und zwar gibt es eine weitere Folge Fabio Talks. Und ich spreche über das Thema Neujahrsvorsätze, einfach weil es total aktuell ist und auch einfach, weil sich so viele Leute bei mir gemeldet haben und einfach nach Tipps gefragt haben. Und es freut mich total, dass wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sogar schon sind, wo ich einfach danach gefragt werde. Und deshalb, es war sowieso von vornherein klar, dass die Folge am ersten Mittwoch nach dem neuen Jahr kommen wird. Und es freut mich natürlich noch viel mehr zu sehen, dass es wirklich schon Interesse daran gibt, obwohl ich noch nie gesagt habe, dass diese Folge erscheint. Deshalb will ich an der Stelle nur noch sagen, wir hören uns hier am Mittwoch wieder für eine weitere Folge Fabio Talks. Ich bin raus. Bis Mittwoch. Ciao.